Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. So, und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dich noch auf mein Tagesseminar im Oktober hinweisen. Und in diesem Tagesseminar geht es um das Thema innere Führung. Und vielleicht ist es bei dir so, dass du sagst, naja, eigentlich habe ich alles in meinem Leben, was ich dachte, was mich glücklich macht, aber so richtig erfüllt bin ich trotzdem nicht. Irgendwie möchte ich noch mehr von meinem inneren Potenzial entfalten. Und ich bin so fest davon überzeugt, dass unsere innere Welt unsere äußere Welt schafft. Und wir können so viel verändern, wenn wir eben in uns blicken und diese Blockaden lösen und die Klarheit bekommen, wofür wir hier sind. Und an diesem Tag geht es eben um diese Reise zu dir selbst. Es geht darum, zum einen auch einmal kurz nach hinten zu blicken. Welchen Einfluss hat denn deine Kindheit auf dein heutiges Leben? Es geht darum, wie du alte Verletzungen heilen kannst, um inneren Frieden zu finden. Es geht um das Thema unbewusste Glaubenssätze, die dich blockieren, zu verändern und loszulassen. Und du kommst in den Kontakt mit deinen eigenen Bedürfnissen und erfährst zum einen, wie du gut für dich sorgen kannst, aber auch, wie du authentisch in deinen Beziehungen sein kannst. Und am Ende arbeiten wir noch mit deinen eigenen Werten, die dir helfen, schnellere und bessere Entscheidungen aus deinem Herzen zu treffen. Und ja, wenn du Lust hast, bei diesem Seminar dabei zu sein, da findest du die weiteren Infos in den Links. Und ich freue mich riesig, dich da persönlich vielleicht kennenzulernen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder dabei seid, denn ich habe einen sehr interessanten Gast in meinem Podcast. Heute gibt es ein Interview zu dem Thema Beziehung und zwar sprechen wir über Trennung und wie du herausfindest, ob dein Partner oder deine Partnerin gut zu dir passt. Mein heutiger Gast ist Thomas Meyer. Thomas ist 1974 in Zürich geboren und arbeitete nach einem abgebrochenen Studium der Jurisprudenz als Texter in Werbeagenturen und als Reporter auf Redaktionen. Die erste Beachtung als Autor erlangte er 1998 mit im Internet veröffentlichten Kolumnen. Sein erster Roman, Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal, wurde zu einem Best- und Longseller. Thomas lebt und trennt in Zürich. Zu dem Thema Trennung hat er auch ein ganz spannendes Buch mit dem Titel Trennt euch, ein Essay über inkompatible Beziehungen und ihr wohlverdientes Ende geschrieben. Und ich bin vor knapp 2 Jahren in einem ganz besonderen kleinen Buchladen in Köln auf Thomas' Buch gestoßen und war total schnell von der Klarheit und der Knappheit der Behandlung dieses Themas Trennung begeistert. Und tatsächlich war ich selbst zu dem Zeitpunkt schon glücklich getrennt und habe mir aber gedacht, Mensch, dieses Buch, das hättest du vielleicht auch mal ein bisschen früher lesen sollen. Und ich merke jetzt immer wieder im Coaching mit meinen Klienten, dass so viele Menschen in inkompatiblen Beziehungen sind und wie unglücklich sie das macht und was das auch für einen großen Einfluss auf die anderen Lebensbereiche hat. Und deshalb freue ich mich heute besonders, lieber Thomas, dass du deine wertvolle Zeit mit uns teilst und mit uns über dieses Thema sprichst. Und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast.
Hallo Annalena, ich spreche sehr gern über dieses Thema.
Zu Beginn würde mich mal interessieren, was ist denn deine eigene Geschichte und wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt gerade bist?
Die Frage holt jetzt etwas sehr weit aus. Wollen wir uns auf den Bereich Trennungen fokussieren oder möchtest du generell was wissen?
Wie du möchtest.
Meine eigene Geschichte hat so begonnen, dass ich mir mit etwa 5 Jahren das Lesen und Schreiben selber beigebracht habe, mit der Hilfe meiner Mutter, die mir einerseits erklärt hat, wie man bestimmte Laute schreibt und andererseits, wie diese Schriftzeichen klingen. So lernt man das, ja, dieses Lesen und das Schreiben. Und so hat eigentlich meine Begeisterung für diese ganze Welt mit Schrift und Klang und Sprache und dann auch der Literatur hat dort ihren Anfang gefunden. Das hat mich sehr früh in seinen Bann gezogen und hat dann auch zur Berufung geführt, die ich heute ausübe. Du hast in der Einführung gesagt, dass ich ein Jurastudium begonnen und abgebrochen habe. Damals wusste ich noch nicht so genau, was ich denn anfangen sollte mit mir und meiner Sprachfreude. Aber schon kurz darauf, noch während des Studiums, habe ich gemerkt, dass ich Werbetexter werden will. Das habe ich dann auch gemacht, 15 Jahre lang, und bis ich dann mich ganz dem Schreiben gewidmet habe. Und das Thema Trennungen oder Beziehungen vielmehr, das hat mich natürlich auch früh geprägt, weil meine Eltern eine eher inkompatible Beziehung führen. Ja, die sind sich zwar bis heute sehr zugewandt, aber sie sind auch extrem verschieden. Sie sehen sehr viele Dinge sehr ungleich. Und ich habe halt sehr früh die Konflikte sehr nah miterlebt, die sich dann ergeben. Dann auch bei anderen Paaren, und also Eltern von Freunden und dann auch Freunden. Und selber habe ich es natürlich auch einige Male erlebt. Was es heißt, wenn man jemanden sehr gern mag und ihm nahe sein möchte, aber nicht kann, weil der einem einfach den letzten Nerv ausreißt. Und irgendwann war ich dann soweit, auch dazu einen längeren Text zu schreiben.
Das heißt, auch dieses Buch ist so ein Stück weit auch ein Teil von deiner eigenen Reise. Also du schreibst auch aus deiner eigenen Erfahrung nach einer eigenen Trennung, oder?
Ja, nicht einer einzelnen, sondern es waren mehrere Beziehungen und Trennungen, die mich veranlasst haben, etwas dazu zu sagen. Und wohlgemerkt wirklich nicht nur eigene, sondern auch solche im Umfeld. Ich habe halt aus eigener Erfahrung und aus der Beobachtung von Freunden ist mir immer stärker, deutlicher aufgefallen, was sich hier abspielt. Nämlich, dass wir einander kennenlernen und Gefallen finden aneinander und allein daraus, obwohl wir nichts über den anderen wissen, ableiten, dass wir ein Leben lang glücklich sein werden mit ihm. Also wir nehmen hier einen kleinen, schönen Funken und glauben, das fülle ein ganzes Leben mit Glück. Und das ist ja ein großer Irrtum, wie man dann herausfindet, wenn man diesen Menschen näher kennenlernt und dann merkt, hey, das ist überhaupt nicht, was ich mir vorgestellt habe. Wir verstehen uns in diesen 4, 5, 6 Punkten überhaupt nicht. Und was dann passiert, ist ja nicht, dass man sich das eingesteht und sagt, hey, ich mag dich und ich würde mir sehr wünschen, dass das funktioniert, aber das tut es offensichtlich nicht, weil wir einfach zu verschieden sind. Sondern man macht dann das, was du auch schon erwähnt hast in unserem Gespräch heute, man versucht, den anderen passend zu machen. Und das ist, erst geht man da so zurückhaltend und subtil vor, und das wird dann immer martialischer und mündet dann ziemlich bald in Vorwürfe. Also es wird dann so ein Machtkampf, bei dem beide darum ringen, dass der andere endlich damit aufhört, zu sein, wie er ist, und endlich damit anfängt, so zu sein, wie man ihn immer haben wollte. Und das hat ja mit einer liebevollen, harmonischen Beziehung, die einem Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist ein Quell von Leiden und Einsamkeit und Verunsicherung und Verbitterung und Verhärtung. Und meine Schwelle diesbezüglich war halt immer ziemlich tief. Also ich war immer der Meinung, dass wenn ich mit jemandem zusammen bin, dann muss ich das gut anfühlen und mich stützen und weiterbringen und das Beste aus mir herauskehren. Und deswegen habe ich da auch jeweils früher aufgehört als andere. Also ich habe viele Male beobachtet, dass die Leute wirklich Probleme, ohne zu zögern, 3, 4, 5, 10 Jahre ihres Lebens verschwenden mit diesen unseligen Diskussionen, die dann wirklich nichts ändern. Es ist ja nicht so, dass man dem anderen den Charakter ausreden kann und einen anderen einreden, sondern die Leute sind nun mal, wie sie sind. Du bist, wer du bist, ich bin, wer ich bin. Keiner unserer Partner hat es geschafft, da was dran zu machen, und wir haben es auch nicht geschafft bei denen. Und darüber versuchen wir uns aber immer wieder hinwegzusetzen, und doch endet es entweder dann doch in der Trennung oder aber in einer sehr bitteren Resignation, die man sich dann auch jeden Tag wieder schönreden muss. Also wir kennen all diese Sprüche von wegen, ja, es gibt immer schwierige Phasen und man kann nicht alles haben und so weiter, was man dann halt so sagt, sich selber und den anderen. Aber ich war halt auch immer der Ansicht, dass es möglich ist, jemanden zu finden, mit dem man sich gut versteht, mit dem man nicht diesen Machtkampf führen muss und mit dem man wirklich eine harmonische, erbauliche Beziehung führen kann. Das war immer meine Überzeugung und ich glaube halt, der Weg dahin führt nicht zuletzt über die Trennung von allen Partnern, mit denen man es nicht so erlebt. Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Beziehung, die halb funktioniert, nächste Woche ganz funktioniert. Das gibt's nicht.
Mhm. Ja, du schreibst auch in deinem Buch, dann sind Paare manchmal unglücklich und sagen, ja, okay, dann bekommen wir noch ein Kind oder dann bauen wir noch gemeinsam ein Haus und versuchen dann durch irgendwelche Tätigkeiten irgendwas zu kitten, was dann eigentlich nur in einer größeren Schwierigkeit endet, beziehungsweise hast du, glaube ich, geschrieben, dann ist noch ein Leidtragender mehr sozusagen dabei, wenn man noch ein Kind bekommt, wo man merkt, eigentlich passt nicht so richtig.
Ja, also damit wir uns richtig verstehen, ich verurteile hier nichts. Wir sind alle Menschen und versuchen mit den Möglichkeiten, die wir haben, uns zum Glück hinzubewegen. Und das Problem ist, dass wir mit diesen Versuchen uns üblicherweise eher wegbewegen davon. Also wenn ich mit jemandem zusammen bin, mit dem es nicht passt, dann kann ich alles tun, was ich will. Es wird nicht magischerweise passen irgendwann. Das ist einfach nicht möglich. Man passt oder man passt nicht. Und das kann man vielleicht mit diesem Beispiel sich gut vor Augen führen, wenn man in einem Büro arbeitet und sich die Frage stellt, mit wem gehe ich Mittagessen, dann macht man das mit jenen Leuten, mit denen man sich auf Anhieb gut versteht, die einen ähnlichen Humor haben. Und man setzt sich nicht mit denen an einen Tisch, die griesgrämig sind und Verschwörungstheorien verbreiten und gegen Ausländer hetzen. Also das würde ich jetzt zumindest nicht tun. Also man sucht sich quasi intuitiv die Leute im geschäftlichen Umfeld oder im privaten Umfeld, mit denen man sich gut versteht, mit denen man eine konstruktive Gemeinsamkeit leben kann. Aber wenn es um die Paarungsangelegenheit geht, dann schauen wir überhaupt nicht darauf, ob wir kompatibel sind, sondern wir achten nur darauf, wer uns gefällt optisch und zu wem wir uns hingezogen fühlen. Und leiten, wie anfangs schon gesagt, daraus ab, dass das dann klappen müsse. Und das ist, wie ich finde, ein fataler Irrglaube. Und man könnte es ja daran erkennen, dass man ja eigentlich wirklich nichts weiß über den Menschen. Also kann ich ja auch nicht wissen, dass ich mich mit ihm gut verstehen werde. Ich weiß es nun mal nicht. Aber wir sind überzeugt, dass dieses Gefühl von Anziehung und Verbindung dem gleichzusetzen sei, und das ist es nicht.
Würdest du sagen, dass eine Freundschaft immer eine gute Basis ist für eine funktionierende Beziehung? Also wie du vorhin auch gesagt hast, einen ähnlichen Humor, ähnliche Interessen und Weltanschauungen?
Ja, ich bin der Meinung, dass man mit jemandem, mit dem man auch befreundet sein könnte, eine gute Beziehung haben kann. Und ich denke, dass man jemanden, den man zwar interessant und attraktiv findet, aber eigentlich unmöglich, weil er halt wirklich einen immer wieder auf die Palme treibt mit den Dingen, die er sagt, das ist einfach keine gute Beziehung, das funktioniert nicht. Und da muss man wirklich sehr ehrlich sein zu sich selbst und auch verzichten und sich auch fragen, was ist für mich wichtig in einer Beziehung? Was brauche ich, um mit jemandem in Beziehung stehen zu können? Und was ist für mich inakzeptabel? Und ich glaube, diese Liste muss man, ob man jetzt in Beziehung steht oder nicht, muss man ohnehin mal machen mit sich. Wenn man ganz jung ist, dann weiß man das noch nicht so recht und muss es erst herausfinden. Aber irgendwann, sage jetzt mal Mitte 30, sollte man dann schon wissen, was einem wichtig ist in einer Beziehung, was unabdingbar ist und auf der anderen Seite, womit man einfach unmöglich leben kann. Einige Beispiele: für mich ist unabdingbar, dass man den Humor teilt und dass man auch die Weltanschauung teilt. Ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der wirtschaftlichen Profit über Umweltschutz stellt oder der Pauschalisierungen macht gegenüber Volksgruppen. Das ist für mich inakzeptabel. Und Humor aber ist sehr wichtig, auch eine ähnliche Sexualität ist wichtig. Und so habe ich diese Liste in mir erstellt und heute weiß ich, was brauche ich und womit kann ich nicht leben. Und wenn ich jetzt Single wäre, zum Glück habe ich eine Frau an meiner Seite, mit der eine sehr, sehr große Übereinstimmung besteht, aber wenn ich jetzt Single wäre und eine Frau kennenlernen würde, die mir wohl gefällt, dann würde ich, glaube ich zumindest, wäre ich heute in der Lage, zu verzichten auf eine Weiterführung, wenn ich jetzt sähe, dass das aber dennoch zu verschieden ist. Früher habe ich mir da in diversen Fällen die Sache schön geredet. Das kann man ja mit einem Satz, geht ja ganz schnell. Das kommt dann schon gut oder die hört dann schon auf mit dem oder ich kann ihr das schon so erklären, dass das kein Problem mehr ist und so weiter. Da ist man ja sehr kreativ. Ich glaube, da muss man einfach wirklich wahnsinnig ehrlich sein. Es gibt ja auch sehr viele Frauen, die eigentlich eine feste Beziehung hätten, gern sich wünschen und auch ein Kind haben möchten und die dann aber trotzdem sich immer wieder zur heimlichen Geliebten machen von irgendwelchen Männern, die gern fremd gehen, einfach weil sie nicht verzichten können und diese Chance erhöhen zum großen Glück. Dabei ging es gar nie um was Ernsthaftes. Also ich glaube, Verzicht und Ehrlichkeit sind sehr wichtige Kräfte, die man anwenden muss, wenn man da seine Schönfärbereien ablegen will.
Das heißt, würdest du auch sagen, es gehört auch so ein Stück weit dieses, ich kann auch allein sein, also ich bin mir selbst genug und ich mache auch diese innere Arbeit, um herauszufinden, was brauche ich denn? Das sind sozusagen Voraussetzungen, um überhaupt eine glückliche und passende Beziehung zu finden?
Naja, also das sind jetzt eigentlich zwei Aspekte. Erstens muss ich allein sein können und zweitens muss ich von mir wissen, wer ich bin. Und ich würde in beiden Fällen ja sagen, denn wenn ich es mit mir selber nicht aushalte, aus welchen Gründen auch immer, aber wenn mir nur schon die Vorstellung, allein zu sein, Beklemmung verschafft, dann bin ich ja mit mir nicht stabil. Und dann steht ein möglicher Partner, ohne dass wir uns kennen, in der Pflicht, mich zu stützen. Und das führt dann zu einer Abhängigkeit, einer wechselseitigen. Und wenn ich quasi einen schlechten Selbstwert habe und immer verunsichert bin, und wenn dann ein Mensch in meine Nähe kommt, dann wird das quasi explosiv sich noch zeigen. Also ich glaube, um eine wirklich erwachsene, konstruktive, schöne Beziehung zu haben, ist es schon notwendig, dass man eine zu sich selber bereits hat. Also wenn ich mich selbst nicht mag, dann werde ich niemandem glauben, wenn der behauptet, er möge mich. Ich werde immer vermuten, dass das nur ein Zeitvertrieb ist oder was auch immer.
Ja, du schreibst in deinem Buch auch, dass da Glaubenssätze ganz viel mitspielen, also die unbewusst in uns wirken und die dann auch in der Beziehung, wie du gesagt hast, nochmal mehr sozusagen an die Oberfläche kommen, oder?
Ja, also wir alle haben unsere Prägung. Wir sind die Kinder unserer Eltern und deren Generation. Also was die uns vorgelebt haben, das prägt uns sehr stark. Und das ist ja auch etwas, was mir oft auffällt, ist, dass Leute eine schlechte Beziehung haben, aber Kinder haben und dann sagen, wir bleiben wegen der Kinder zusammen. Weil diese Idee des intakten Elternhauses immer noch so populär ist. Dabei bin ich der Meinung, dass die Psychen intakt sein sollten und nicht die Struktur. Und diese Glaubenssätze, die wir da aus unserer Kindheit mitnehmen, ich sage jetzt einfach mal ein paar mögliche, beispielsweise Kommunikation ist immer aggressiv oder Frauen sind schwach oder Männer sind laut oder Beziehung heißt Not oder Kommunikation ist nicht möglich. Also diese Dinge, die man gesehen und gelernt hat, die prägen einen. Und das muss man sich schon auch bewusst machen, woher man eigentlich kommt. Und das, weil es sich halt widerspiegelt in der Partnerwahl. Also das sind die Dinge, die man kennt, die einem familiär sind oder einfach bekannt auch. Da kann man sich halt immer wieder übertölpeln. Also es ist kein Zufall, dass Menschen, die Gewalt erlebt haben in der Kindheit, noch nicht mal gegen sie gerichtet, sondern auch zwischen den Eltern, dass die das replizieren, weil es ihnen halt immer schon nahe war.
Würdest du auch sagen, dass also diese Prägung ist auch ein Teil davon, warum, wie du sagst, 4 von 5 Paaren eigentlich inkompatibel sind? Also dass das daran liegt, dass wir uns sozusagen auch wieder ähnliche Partner suchen wie unsere Eltern?
Also dieses 4 von 5, das fliegt mir immer wieder um die Ohren. Es war 2016, gab es ein Interview, in dem ich über dieses Thema sprach und auch darüber, dass ich ein Buch schreibe dazu. Das war da noch gar nicht fertig. Und der Journalist hat mich gefragt, ja interessant, aber wie viele Paare betrifft denn dieses Problem? Und ich habe einfach was gesagt. Ich habe gesagt, ja 4 von 5. Weder gibt es eine Erhebung dazu, noch habe ich eine Strichliste geführt, sondern ich wollte damit einfach ausdrücken, viele, die meisten. Mhm. Und ich, von mir aus, jeder Zweite, es ist nicht so wichtig. Ich glaube einfach, dass das halt sehr verbreitet ist und ich bin auch überzeugt, dass es verschiedene Quellen dafür gibt. Eine ist sicher die Kindheitsprägung. Was kenne ich und was halte ich auch für möglich? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Es gibt viele Menschen, die halten es gar nicht für möglich, dass man wirklich glücklich ist mit einem Partner oder überhaupt die Mehrheit der Zeit glücklich ist. Sondern was ja sehr verbreitet ist, ist dieses mal gut, mal nicht gut Ding. Mal haben wir schöne Tage, mal haben wir schreckliche Tage. Mal geht es mir gut, mal geht es mir schlecht. Also dieses 50%-Ding ist furchtbar verbreitet. Und wenn ich schon gar nicht überzeugt bin, dass es gut sein kann, dann werde ich mich auch zufrieden geben mit etwas, das nicht wirklich gut ist. Weil ich ja gar nicht glaube, dass mehr möglich ist. Vielleicht glaube ich auch, ich hätte es gar nicht verdient. Also es gibt ja sehr viele starke Prägungen, eben vom Elternhaus, von der Gesellschaft auch. Beispielsweise, wenn man ein Kind hat, trennt man sich nicht. Das ist so eine Regel, eine ungeschriebene. Aber auch kirchliche Prägungen, wie beispielsweise nur der Tod darf eine Beziehung trennen. Und wer es vorher tut, ist ein Sünder und muss bezahlen dafür. Also es gibt da ganz viele Glaubenssätze und Prägungen, die unser Beziehungsverhalten dann beeinflussen.
Du sagst ja, dass in jedem von uns eigentlich so ein heiler Kern steckt, der genau weiß, was wir brauchen, was richtig ist für uns. Und dass der eigentlich immer wieder mit uns kommuniziert, auch wenn wir merken, eine Beziehung passt nicht, wir den häufig wegdrücken. Wie können wir diesen heilen Kern denn nutzen oder damit in Kontakt treten, um das wahrzunehmen besser? Weil viele Menschen merken das ja, glaube ich, gar nicht richtig, oder?
Doch, ich glaube, alle merken es und wissen es. Ich habe es im Buch den heilen Kern genannt, weil das für mich eine Stimme ist, die immer da ist, ungeachtet all der schwierigen, schrecklichen Dinge, die wir erlebt haben. Ich glaube, diese Stimme ist unzerstörbar. Es gibt verschiedene Namen dafür. Bauchgefühl ist einer oder auch Intuition oder die Stimme des Herzens und so weiter. Also diese innere Stimme. Und ich bin der Ansicht, dass wir alle die haben. Ich bin auch der Ansicht, dass wir alle die hören immer wieder. Oft spricht man zwar von der weiblichen Intuition, aber ich glaube, das ist kein Monopol der Frauen, sondern auch Männer haben diese Intuition. Und das Problem mit dieser Stimme ist, dass sie tatsächlich immer sagt, das ist nicht gut für dich, das ist gut für dich. Und das ist ja eigentlich schön, dass wir diesen Kompass haben und auch immer vor dem Gesicht haben. Das Problem beginnt da, wenn wir wissen, dass uns etwas nicht gut tut, dann gibt es nur eine Art, damit umzugehen, nämlich man muss aufhören damit. Wenn du und ich in einer Beziehung sind und deine Stimme sagt mir, der Thomas und ich, das tut mir nicht gut, dann musst du dich trennen von mir. Unweigerlich. Aber wenn diese Einsicht und die Aussicht auf die Trennung dir Angst macht, wenn du siehst, was jetzt alles auf dich zukommt. Du musst es mir sagen, du musst es aushalten, du wirst allein sein, du musst dir einen neuen Partner suchen, vielleicht müssen wir unsere Wohnung auflösen und zwei neue Wohnungen suchen. Also eine Trennung ist nicht schön. Und wenn ich das fürchte, unter anderem vielleicht auch, weil ich überzeugt bin, dass ich so hässlich bin, dass ich sowieso niemanden Neues finden werde, dass nie wieder jemand mich wollen wird, dann ist das für mich so schlimm, dass ich eine neue Stimme in mir habe, nämlich die Stimme der Angst. Und dann gibt es dann einen Riesenkonflikt zwischen der Intuition und der Angst. Die Intuition sagt, geh, und die Angst sagt, nein, wenn ich gehe, wird alles noch viel schlimmer, deswegen muss ich bleiben. Und dieses Dilemma ist ja kaum erträglich. Das nennt man eine kognitive Dissonanz, und das kann man ja nur auflösen, indem man sich wirklich gewaltsam zu belügen beginnt. Also Beispiel der Trinker, der klar sieht, dass er zu viel trinkt, dass er an Gewicht zunimmt, dass er unsportlich wird, dass er Streit bekommt mit Leuten, die ihm nahestehen, dass er vielleicht seinen Job verliert und so weiter. Und die Angst davor, ein Leben ohne Alkohol führen zu müssen. Und dann muss er sich das schönreden, sagt, nein, ich habe kein Suchtproblem oder andere trinken noch viel mehr und so weiter. Und im Bereich der Beziehungen ist es genau das Gleiche. Ja, das ist nur eine schwierige Phase, oder sie wird dann schon noch begreifen. Ich habe eine lange Freundschaft gehabt mit jemandem, der hat 15 Jahre lang, was ziemlich lange ist, eine sehr schlechte Beziehung geführt. Und er hat 15 Jahre lang hat er mit mir im Konjunktiv gesprochen, was diese Beziehung anbelangte. Wenn sie doch nur würde, sie müsste nur dann, sie könnte ja schon. Weißt du, wenn wir dieses umsetzen könnten, dann wären wir. Und das waren alles seine Versuche, die Intuition zum Schweigen zu bringen. Und darin sind wir leider genauso gut wie darin, diese Stimme zu haben. Also wir sind klar, wir wissen, was gut ist für uns und was nicht gut ist für uns. Wir wissen aber auch, was wir tun müssen vor uns selber und anderen, um das alles zu verwässern und anders darzustellen, damit wir nichts ändern müssen. Geht ja eigentlich nur darum, die Angst vor der Veränderung.
Ja, ich fand es auch ganz interessant. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass viele ja auch sich von dem Drama ernähren. Also dass das ja auch irgendwie ein Stück weit Lebendigkeit ist im Leben, oder dann auch jedes Mal, wenn man sich trifft, mit den Freunden Gesprächsthema ist. Und was mache ich denn, wenn dieses Drama dann weg ist? Ist es auch ein Teil von, was ist denn sonst in meinem Leben noch wichtig?
Ja, ich glaube, das Drama ist etwas, das uns alle schon mal gelockt hat und durchaus Lebensinhalt werden kann, weil es halt identitätsstiftend ist. Wenn ich mich selber bemitleiden kann, dann und weiß, dass mein Umfeld mitmacht dabei und mir auch vermittelt, ja, du bist wirklich ein ganz Armer und dir geht schlecht, dann ist das ja auch so, ich sage jetzt mal, eine Art Antidepressivum. Also ich bin da immer irgendwie gestützt durch das Drama selber. Und muss mich nie wirklich um die Frage kümmern, warum ich mir eigentlich ein glückliches Leben versage. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Warum erlaube ich mir nicht, glücklich zu sein? Warum erlaube ich mir nicht, alles aus meinem Leben zu entfernen, was mich davon abhält?
Ja, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hast. Glaube ich selber, dass ich es wert bin, dass ich so ein schönes Leben haben kann und so eine glückliche Beziehung, ne? Weil ich glaube, viele Menschen, wie du vorhin gesagt hast, halten es ja auch gar nicht für möglich, dass es sich so leicht, so schön anfühlen kann. Jetzt, wenn jemand merkt, ich glaube, das Thema Trennung ist für mich vielleicht relevant, welche konkreten Fragen sollte sich diese Person stellen, um zu wissen, okay, ich glaube, das ist wirklich ein, ja.
Weißt du, Annalena, ich glaube, diese Dinge sind letztlich ziemlich simpel und banal. So wie die Intuition sehr banal spricht, die sagt entweder hör auf damit oder mach mehr davon, weil es gut ist, ist auch diese Trennungsfrage ziemlich simpel. Die Frage ist, wie fühle ich mich, wenn ich mit meinem Partner zusammen bin? Mhm. Blühe ich da auf und lachen wir miteinander und will ich mehr davon? Und fühle ich mich verstanden und wertgeschätzt und akzeptiert und sicher und geborgen, dann weitermachen? Oder fühle ich mich einsam und angegriffen, muss ich mich immer wieder verteidigen? Ist es mir lieber, wenn der Partner das Haus verlässt, als wenn er es betritt? Ja, wie fühle ich mich in der Nähe meines Partners? Ich glaube, das ist die ausschlaggebende die Frage. Und wieder, da greift halt wirklich dann auch sofort die Schönfärberei ein. Denn wenn die Antwort ist, ich fühle mich nicht gut in der Nähe meiner Freundin, dann kann ich nicht länger mit ihr zusammen sein. Das geht nicht. Wenn ich aber nicht mich trennen will, dann muss ich mir das sofort wieder anders einreden. Und ich wurde kürzlich von jemandem gefragt, wie weiß ich denn, ob die Luft wirklich draußen ist? Und diese Gewissheit, die gibt's ja so nicht. Also du hast dich ja mit diesem Menschen zusammengetan, weil du ihn attraktiv fandest und interessant und weil du seine Nähe suchen wolltest und eigentlich möchtest du die weiterhin haben. Also es wird nie eindeutig sein. Also selbst Frauen, die aus gewalttätigen Beziehungen kommen, können ja nicht wirklich eindeutig sagen, dass sie das nicht mehr wollen. Sondern sogar da gibt es ja noch dieses Dilemma mit, ja, eigentlich mag ich ihn ja sehr, wenn er mich nur nicht schlagen würde. Also nicht mal das ist wirklich eindeutig. Und ich habe dem Mann auch gesagt, schau, diese Gewissheit, die kannst du dir abschminken. Aber offenbar funktioniert diese Beziehung seit, da waren es jetzt 14 Jahre, seit 14 Jahren nicht so, dass es dich glücklich macht. Und ich glaube, das ist lange genug unglücklich gewesen zu sein. Das war jetzt kein schöner Satz, aber es ist genug des Unglücks. Ja, also jede Beziehung hat ihre Herausforderungen und Entwicklungspunkte und Kommunikation ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn jemand nicht redet mit seinem Partner, dann kann man es ohnehin gleich vergessen. Also man hat ohnehin Hürden zu nehmen, aber es ist so, stell dir vor, du und ich gehen in Urlaub. 3 Monate. Wir werden garantiert 3 Auseinandersetzungen haben. Wenn es bei diesen 3 Auseinandersetzungen bleibt, dann war es ein guter Urlaub. Wenn wir aber schon am 3. Abend uns insgeheim wünschen, dass wir uns nie darauf eingelassen hätten und die Stimmung immer schlecht ist und jeder versucht, so den anderen irgendwie klein zu halten, dann ist es ein beschissener Urlaub. Und dann sollte man ihn auch abbrechen. Und ich finde, mit Beziehungen ist es das Gleiche. Man hat ein Beziehungsempfinden, das sich aus der Beziehung ergibt. Und wenn dieses Empfinden nicht so ist, dass ich sagen kann, ich will diese Beziehung auch heute noch, so wie sie sich präsentiert, dann muss ich sie beenden. Ich habe kürzlich, nee, das ist eine Weile her, aber da habe ich mit einer Freundin über ihre Beziehung gesprochen. Die hat sie mittlerweile nicht mehr. Und die hat mir gesagt, so wie ich ihn heute kenne, würde ich keine Beziehung mit ihm eingehen. Das ist vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen kann. Jetzt kenne ich diesen Menschen sehr genau. Würde ich ihn wieder zum Partner machen, ja oder nein? Und wie gesagt, wenn es ein Nein ist, dann muss man gehen und dann muss man auch all diese Gefühle und die Ungewissheit und auf sich nehmen und den ganzen Mut zusammennehmen. Ich weiß es ist sehr schwierig, es ist sehr schmerzhaft, aber bleiben ist keine Alternative. Das ist Selbstverrat. Und ich kenne kein Beispiel, bei dem das gut rausgekommen wäre.
Ja, auch für den anderen ist es ja auch eigentlich eine Chance oder auch ein Geschenk, wenn der auch jemanden finden kann, der zu ihm passt. Und du sagst ja auch, Trennung kann ja auch ein Kompliment sein. Was meinst du denn damit?
Damit meine ich, dass ich den anderen so sehr anerkenne in seinem Anderssein und ihm das so sehr zugestehe, dass ich die Trennung als Respekterbietung gegenüber seinem Anderssein empfinde. Denn mit jemandem zusammenbleiben, den man eigentlich nicht so haben möchte, ist ja kein Kompliment. Das heißt eigentlich finde ich dich unmöglich. Eigentlich will ich dich nicht so, wie du bist. Es wäre mir lieber, du wärst ganz anders. Das ist nicht nett. Das ist nicht liebevoll. Liebe heißt, ich lass dich sein, wie du bist. Und wenn das bedeutet, dass wir nicht zusammen sind, dann bedeutet es das. Alles andere ist Krieg. Und jemanden verändern zu wollen, damit man besser mit ihm auskommt, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist aggressiv. und erniedrigend im Übrigen auch. So wie es erniedrigend ist, wenn ich mich verbiegen muss, damit ich eine friedliche, vermeintlich friedliche Stimmung habe mit meiner Freundin. Das habe ich mehrmals erlebt, dass ich Dinge zugelassen habe, geschwiegen habe zu Dingen, einfach damit man miteinander auskommt und um dann irgendwann festzustellen, ich bin gar nicht mehr ich. Ich bin ein Abklatsch meiner selbst, der lieber schweigt, als sich wehrt, nur damit man hier nichts verändern muss. Das ist totaler Beschiss. Es funktioniert nicht. Und Gnade all den armen Seelen, die das machen und den Ausweg nicht mehr finden. Die gibt es ja auch. Es gibt Leute, die sich nicht trennen können. Ich habe selber diverse Coachings geführt. Ich wurde schon mehrmals kontaktiert. Herr Meier, ich möchte mich trennen. Was muss ich tun? Und die haben bei mir die Klarheit gesucht, die sie brauchten, um sich das Gegenteil einreden zu können. Es waren wirklich furchtbar destruktive, entwürdigende, würdelose Konstrukte, bei denen man wirklich nur noch die Hände verwerfen konnte. Und die gingen dann, die machten dann weiter, weil sie fanden, nein, ich glaube, es kommt noch gut mit uns. Und das ist natürlich die größte Lüge überhaupt, dieses nächste Woche wird alles anders. Also da wird wirklich auf Wunder gesetzt, ohne irgendwelchen Anlass.
Ja. Ja, du schreibst ja auch so schön auf deinem Buch, es passt oder es passt nicht. Meistens passt es nicht und wenn es nicht passt, wird es nie passen. Also auch so diese Klarheit, wenn es nicht passt, also wo soll es denn dann auch herkommen?
Ne? Ja, das ist ja die Frage. Wieso soll jetzt plötzlich alles anders sein? Wieso? Sag mir wieso. Also wieso soll jemand, der in 3, 4, 5 Wesensaspekten so anders ist als ich, wieso sollte er jetzt das alles ablegen? Warum? Muss er ja auch nicht im Übrigen. Ich will doch nicht mit jemandem zusammen sein, wenn diese Frau sich aufgibt, nur damit ich da bin. Das ist ja furchtbar. Hm. Und eben, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Es hat es noch nie gegeben. Ich bin 46 Jahre alt und habe das nie erlebt. Ich habe es noch nie beobachtet. Nie, nie. Ich habe viele Paare gesehen, die wirklich nicht zusammenpassen. Aber ich habe kein Paar gesehen, das aus dem Nichtpassen plötzlich in ein kompatibles Glück entschwunden wäre. Gibt es nicht. Was es natürlich gibt, sind unbewältigte Themen, die sich dann zeigen, wenn man einander nahe kommt. Und wenn man es richtig macht, dann können das verbindende Elemente sein. Das gibt es durchaus. Das ist etwas, was ich in meiner aktuellen Beziehung erleben darf. Dass jeder seine kleinen und größeren Traumata mitbringt und die sich dann zeigen. Und dann macht man gemeinsam über Kommunikation was daraus. Aber das funktioniert wirklich nur, wenn man weiß, der andere hat Wohlwollen für mich. Und das ist ja oft ein Problem in Beziehungen, dass das Wohlwollen einfach wirklich sofort über Bord geschmissen wird und der andere nur noch wie ein Gegner behandelt wird. Ein Feind, den man niederringen muss. Ernsthaft, ich verstehe nicht, was das mit Liebe zu tun haben soll. Wenn ich will, dass der andere einfach nur noch die Fresse hält. Furchtbar.
Ja, ich merke, das ist auf jeden Fall ein Thema, was irgendwie, was ganz wichtig für dich ist oder wo du auch so viel weitergeben kannst, weil da ja auch so viel eigene Erfahrung und eigene Beobachtung ja auch drin liegt, ne? So von anderen Menschen und auch so ein, vielleicht auch ein Stück weit Traurigkeit, oder? Zumindest sehe ich das immer, wenn ich andere Paare erlebe oder es auch bei mir selbst gesehen habe, wie viel Lebenszeit ich von mir und auch von dem anderen verschwendet habe, indem ich eben angefangen habe, mir diese ganzen Dinge zu erzählen und angefangen habe, mich selbst zu hypnotisieren, warum es denn vielleicht doch mal passen könnte, ne?
Ja, es ist richtig. Also du nimmst das korrekt wahr. Ich engagiere mich hier aus Betroffenheit. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass Menschen so weit unter ihrer möglichen Flughöhe operieren. Für nichts und wieder nichts. Es tut mir weh, wenn ich sehe, dass jemand ein Talent hat und nichts daraus macht. Oder wenn ich sehe, dass jemand, wenn eine Frau mit Mitte 30 ein Kind will und trotzdem immer wieder nur Affären hat, obwohl sie eigentlich was anderes will. Oder es tut mir weh, wenn Menschen leiden, weil sie glauben, das müsse so sein. Das sind Dinge, die mich nicht kalt lassen. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil es mir ein Anliegen ist, dass Menschen glücklich sind. Das ist mein Wunsch. Und ich glaube, es ist der Wunsch von uns allen. Wir wollen glücklich sein und wir wollen, dass die Leute um uns herum glücklich sind. Wir wollen ihnen dabei helfen.
Ja.
Das ist unser Wunsch. Und deswegen dieses Buch.
Ja, ich kann das auch jetzt, weil wir vorhin auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, du hast auch gesagt, dass du jetzt in einer sehr glücklichen Beziehung bist und bei mir ist das auch so. Und mir ist es aber damals schon schwer gefallen. Ich war irgendwie knapp 30 im Ausland, habe gemerkt, mein Partner passt nicht. Okay, jetzt zurück, jetzt habe ich ja daheim alles aufgegeben, wieder bei den Eltern einziehen, kurz zum 30. Geburtstag. Für mich war das schon erstmal eine Herausforderung, auch erstmal in diesem Nichtsraum zu sein. Okay, ich habe jetzt hier keinen Job, ich habe keine Beziehung, aber zu sagen, ich bin es mir wert und auch das, ich bin es auch dem Leben schuldig, so ein Stück weit zu sagen, hey, das ist einfach nicht richtig für mich und für den anderen und das auch auszuhalten. Deswegen auch, glaube ich, können wir beide sagen, dass es sich auch lohnt, in diesem Nichtsraum nochmal zu sein, auch wenn man vielleicht schon älter ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe kürzlich mit einem 80-jährigen Mann gesprochen, der hat geglüht vor Energie und Freude und hat mir gesagt, ich habe mich kürzlich scheiden lassen nach 60 Jahren. Und er war immerhin schon 80 und er fand, es ging nicht mehr. Ich wollte die Zeit, die mir noch bleibt, nicht so verbringen. Und das hat mir so imponiert, dass jemand auch an diesem Punkt im Leben sagt, nein, ich will ich sein und nicht der, zu dem ich geworden bin durch diese Beziehung. Und ich glaube wirklich nicht, dass jemand am Ende seines Lebens zurückblickt und sagt, ich bin froh, bin ich in dieser inkompatiblen Beziehung geblieben und habe mich zermürbt und meinen Partner zermürbt. Das war eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube aber, es gibt Menschen, die diesen Schritt gemacht haben und Dinge abgebrochen haben, obwohl sie den Menschen liebten, obwohl sie weiter mit ihm zusammenbleiben wollten und sich dafür danken. Ich bin froh, habe ich meine bisherigen Beziehungen beendet. Diejenigen, die ich beendet habe. Ich bin auch froh, wenn ich der Verlassene war, ich bin auch darüber froh. Ich bin froh, dass diese Beziehungen nicht mehr bestehen, denn hier, wo ich heute stehe, würden sie alle nicht zu mir passen. Mhm. Und dass dieser Mut, ohne den geht's nicht.
Du hast ja vorhin schon mal über das Thema Kinder und Eltern gesprochen. Was rätst du denn denen? Weil es gibt ja da häufig schon auch so diese Antwort, ja, aber die Kinder und wir wollen heile Familie und so weiter. Was sagst du diesen Menschen?
Ja, ich bin immer wieder erschüttert, wie Leute ihre eigenen Kinder für dumpf und blind halten. Also denen geht's schlecht. Die haben eine schlechte Beziehung und sie glauben, sind überzeugt, dass die Kinder nichts davon mitbekommen und machen weiter, nur damit sie nichts verändern müssen. Das ist für mich feige und rücksichtslos, denn es ist für Kinder furchtbar, Eltern leiden zu sehen. Also dieser Wunsch, dass die anderen glücklich sind, der ist nie größer, als wenn es unsere Eltern betrifft. Es ist für uns schrecklich, wenn unsere Eltern leiden. Es ist schrecklich, wenn sie streiten und es ist schrecklich, ohnmächtig zu sein dem gegenüber. Man kann ja nichts tun als Kind, man ist dem ja voll ausgeliefert. Und wenn mir da einer erzählt, doch, das ist eine gute Sache für unser Kind, das merkt eh nichts, nee, das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Ich weiß, es ist sehr schwierig, sich mit Kind zu trennen. Ich habe es selber gemacht. Es ist sehr schwierig, mit dem Menschen, mit dem man nicht eine gute Beziehung führen konnte, eine gute Elternschaft aufzubauen. Das ist sehr herausfordernd, aber es ist möglich. Das geht. Und das ist man dem Kind auch schuldig. Man ist dem Kind schuldig, sich selber in einen Zustand zu versetzen, in dem das Kind am meisten von einem hat. Ein Kind hat nichts von einem Vater, der erledigt und zermürbt nach Hause kommt, keine Kraft hat, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen, die Mutter nur anblafft und nach dem Essen sich betränkt. Ich weiß nicht, wie das Kind profitieren soll von so jemandem. Verstehe ich nicht. Ich habe das Konzept nicht verstanden und ja, ich verurteile es. Ich verurteile es, wenn Eltern sagen, wegen der Kinder bleiben wir zusammen. Ich verstehe die Überlegung, aber ich halte sie für falsch.
Ja, danke nochmal auch für den Hinweis, weil ich glaube, dass viele das ja auch so ein bisschen als Ausrede nutzen oder sagen, ja, wir können ja nicht, ne?
Ja, also man braucht sich nichts vorzumachen. Eine Trennung ist schwierig und problematisch. Das heißt häufig auch finanzielle Einbußen. Und es ist mir bewusst, dass sehr viele die meisten Leute, die Unterstützung vom Staat brauchen, sind alleinstehende Mütter. Also Familien, die sich aufgelöst haben, der Mann, der verschwindet und nicht unterstützt und die dann Unterstützung vom Staat brauchen. Ich sehe das, es ist mir klar und bewusst. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass man sich selber treu sein muss. Denn es gibt jemanden, mit dem ich es 24 Stunden aushalten muss, und das bin ich. Und wenn ich es nicht mit mir aushalte, weil ich eine schlechte Beziehung habe, in der ich nur kämpfe und streite und diskutiere und das aber nichts bringt, sondern sich nur wiederholt, dann habe ich kein schönes Leben. Und ich bin lieber arm und glücklich und in einer kleinen Wohnung als in einem schönen Haus, das auf Fotos super aussieht, aber in das ich nicht gerne heimfahre abends. Das bringt nichts. Das ist nicht gut für die Seele. Und um die geht's ja.
Ja, das stimmt. Jetzt, wenn ich für mich so entschieden habe, okay, ich bin jetzt bereit, die Trennung steht an. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, so ein paar Tipps zum Thema Loslassen. Kannst du da noch ein paar Sachen teilen? Wie können wir loslassen?
Dieses Loslassen ist ja, das ist mir auch während des Schreibens ist mir das so aufgefallen, dass die Leute sagen, jetzt musst du sie loslassen. Und ich fand immer, ja, eine schöne Metapher, aber kann mir mal einer sagen, wie das geht? Klingt super, alle sagen es, niemand hat eine Anleitung, und deswegen habe ich mir diese Anleitung überlegt. Habe mir ausgedacht, wie lasse ich denn nun los? Und das steht alles im Buch. Ich glaube, es sind 9 Punkte oder so. Und auf Englisch sagt man ja, let go. Und das ist eigentlich das brauchbarere Bild. Gehen lassen, also nicht loslassen, sondern wirklich zulassen, dass etwas geht, dass jemand geht. Das, wenn man schon mit Metaphern arbeiten will, aber ich glaube, es gibt auch ganz konkrete Dinge, die man tun muss. Und eines davon ist halt wirklich aufschreiben, was war an dieser Beziehung nicht gut. Das ist, ja, das ist unabdingbar, dass ich mir vergegenwärtige, was alles schlecht war, was mir nicht gut getan hat. Damit ich, wenn ich dann das wieder verwässere, weil ich einsam bin und das alles wieder zurückhaben will und so weiter, dass ich mir in Erinnerung rufen kann, hey, das und das und das war nicht gut für mich. Und dabei muss ich bleiben. Das ist meine Lektion aus dieser Beziehung. Lektion ziehen aus der Beziehung. Ich glaube, das hilft auch beim Loslassen. Wenn ich lerne, hey, das habe ich mir schön geredet, das war nie gut für mich und das habe ich zugelassen, obwohl ich es nie wollte. Es hilft beim Loslassen, wenn ich aufgrund dessen einen Beschluss fasse, wie es künftig sein soll. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich allein bin, keinen Sex habe, allein zu Bett gehen muss, den Menschen vermisse, vor allem auch die Idee von uns vermisse. Das ist ja auch sehr schwierig. Man hat dieses Ideal von der Beziehung, das man nie erreicht hat, das, von dem muss man sich ja auch verabschieden. Also so eine Trennung, die beginnt ja eigentlich erst mit dem Abschied. Das ja dann erst, da kommt ja erst alles. Und das ist wirklich ein schmerzhafter Prozess. Aber es hilft, wenn ich mich nach vorn orientiere und sage, okay, wie soll es denn sein mit dem nächsten Menschen? Was ist das für einer, für eine? Mhm. Wie fühlt sich das an? Und das kann ich ja bereits erfahren, emotional, wenn ich mich frage, wie fühlt sich meine neue, nächste, harmonische, gute Beziehung an?
Also sozusagen da einmal gedanklich in die Zukunft gehen und vielleicht auch schriftlich festzuhalten, wie soll denn eigentlich mein zukünftiger Partner, meine zukünftige Partnerin sein?
Eben, da sind wir wieder bei der Liste, was brauche ich in meiner Beziehung? Worauf werde ich nie wieder verzichten? Und da muss man halt wirklich streng sein mit sich selber. Und man darf sich da nicht zum halben Preis verkaufen. Das ist ja das, was ich habe es auch schon gemacht, aber das, was viele von uns machen, wenn es um Beziehungen geht, stell dir vor, du bist Lebensmittelverkäuferin und ich sage, ich hätte gern ein Kilo Äpfel, was machst du? Du sagst 3 Euro und sage, ich zahle ihnen einen. sagst du, okay. Und in Beziehungen passiert genau das. Du hast deine Ansprüche, du willst respektiert werden, du möchtest dich intellektuell austauschen, du willst, dass man anständig mit dir kommuniziert. Und dann, wenn du siehst, dass einer dazu nicht in der Lage ist, dann darfst du dich nicht einlassen mit ihm. Ganz einfach. Also da muss man wirklich einfach sich klar machen, anhand vergangener Beziehungen, was ist künftig Pflicht? Kann man ja auch offen sagen dann, wenn man jemanden kennenlernt. Schau, ich bin interessiert an dir, aber damit das funktioniert, brauche ich A, B, C. Bist du dazu in der Lage? Ich habe, nachdem meine Schwester wieder so eine unrühmliche Geschichte hatte, habe ich ihr gesagt, schau, wenn du das nächste Mal jemanden kennenlernst, dann musst du fragen, gibt es in deinem Leben Platz für eine offizielle neue Partnerin? Ja oder nein? Und wenn der nicht Ja sagt, dann geh. Geh. Und ich finde, gerade Frauen sollten sehr vorsichtig sein, was Geschlechtsverkehr anbelangt. Das wird viel zu schnell gewährt. Gerade ja auch, um die Dinge festzumachen. Aber wenn Frauen ehrlicher wären, dann wären sie viel, viel zurückhaltender mit der Intimität, die sie da verteilen. Mhm. Es gibt in den USA eine Comedian, die ist strenggläubig und die sagt, Sex vor der Ehe geht nicht. Und das ist eine sehr hohe Hürde, die würde ich jetzt so nicht empfehlen, aber das ist ihre Hürde. Ich sage, wenn sie jemanden kennenlernt, sagt sie, schau, ich bin offen, bin interessiert, aber Sex erst nach der Ehe. Und da springen die natürlich alle wieder ab. Und dann weiß sie, der war eh nie wirklich an mir interessiert. Der hätte eh nie zu mir gepasst. Denn der zu mir passt, der sagt, okay, dann lass uns herausfinden, ob wir heiraten können. Und das ist eine Empfehlung, die ich generell Frauen geben würde. Hey, überleg dir zuerst, was du brauchst, um intim werden zu können mit einem Mann. Und frag ihn, ob er dazu bereit ist.
Ja.
Und dann würden all diese Fuckboys, wie man sie nennt, die hätten, das würde denen das Geschäft vermasseln. Ordentlich.
Ja, stimmt. Ja. Ja, danke nochmal auch für den besonderen Hinweis an alle Frauen, weil ich glaube, die tun sich da auch, ja, manchmal schwerer. Ich denke auch so über 30, ne? Also gerade wenn wir sagen, ja, aber wir wollen vielleicht eine feste Beziehung oder auch das Thema Kinder, was du gesagt hast, da auch ehrlich zu sein, zu sagen, hey, ich wünsche mir das, wenn jemand sagt, nee, dann nicht zu hoffen und zu warten und vielleicht geht's dann doch und der überlegt sich nochmal anders, wenn die Liebe zu mir groß ist, passiert in den seltensten Fällen, let it go und geh weiter und hab Vertrauen, dass der Richtige kommt. Und was ich auch spannend finde, dass du gesagt hast, guck mal, was hat nicht gepasst, was brauchst du und mach dir das auch mal klar vor Augen. Und das ist interessanterweise auch das, was ich damals nach der Trennung gemacht habe, erstmal das Alte loslassen. Ich habe da auch Rituale gemacht und habe auch klar gemacht, okay, wie soll der neue Partner sein? Und mein neuer Freund, der erfüllt eigentlich alles, ich weiß nicht, 99% von den Dingen, die auf dieser Liste stehen. Und das ist total verrückt. Also ich weiß nicht, ob jetzt die Zuhörer, die gerade zuhören, spirituell sind, aber es ist der Wahnsinn, wenn wir klar sind und raussenden, was wir wollen, dann kommt das ja auf irgendeine Art und Weise zu.
Ich glaube das auch, aber ich glaube da weniger an universelle Geschenke, nicht, dass ich die ausschließe, sondern wirklich an eigene Bewusstheit und eigene Klarheit. Also wenn ich weiß, ich will nicht mehr mit einer Frau zusammen sein, die nicht kommuniziert, wenn es schwierig wird, dann werde ich viel früher merken, wie jemand drauf ist in diesem Punkt. Ich werde darauf achten und ich werde Fragen stellen und mit ihr reden und merken, hey, die ist wirklich bereit, mit mir sofort in die Tiefe zu gehen. Das ist bei meiner Freundin ist das so. Ich habe mich hingesetzt und wir hatten sofort ein persönliches Gespräch, bei dem auch heikle und persönliche Dinge ihren Raum hatten. Und ich habe sofort gespürt, die kann mit mir reden. Der ist auch nichts peinlich in dem Sinne. Die zeigt sich. Und das war mir so wichtig. Und ich habe halt wirklich einfach vorher mit mir ausgemacht, wenn ich mich wieder einlasse, ernsthaft, spricht ja nichts dagegen, sich kurzfristig unernsthaft einzulassen, aber wenn ich wirklich will, dann ist das eine der Bedingungen. Ich muss richtig reden können. Sonst leide ich.
Ja.
Und ich glaube, durch diese Klarheit ist man dann auch viel schneller im Sortieren und weiß dann, nee, das wird nichts. Also muss ich auch jetzt gar nicht mehr anrufen.
Mhm. Ja, stimmt.
Ja, danke auch für deine ganzen persönlichen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich stelle am Ende meinen Interviewgästen immer 4 Fragen. Und die erste Frage ist, was sind deine 3 größten Learnings bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast?
Ja, ich glaube, die haben wir alle schon jetzt gestreift in der vergangenen Stunde. Also eine Weisheit ist sicher, dass maximale Ehrlichkeit der Schlüssel ist zur Zufriedenheit. Wenn ich mir etwas schönreden muss, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es nicht gut ist für mich. Mhm. Und eine andere Weisheit ist halt wirklich, sich bewusst zu machen, woher man kommt und wer man ist. Und das heißt nicht, dass ich meinen Eltern Vorwürfe mache für diverse Dinge oder Ex-Partnerinnen, sondern einfach sich zu vergegenwärtigen, das ist meine Schwäche, da bin ich leicht verletzlich, das ist meine größte Angst und offen damit umzugehen. Denn diese Dinge werden ohnehin eine Rolle spielen im Umgang mit Menschen. Mhm. Und ein weiteres Learning ist, ohne Kommunikation geht gar nichts. Also wenn jemand nicht redet, und es, was ich höre, scheint es vor allem ein Männerproblem zu sein, aber ich weiß, es ist nicht nur ein Männerproblem, aber wenn jemand nicht redet, dann geht's nicht.
Danke dir. Was bedeutet für dich Heilung?
Ich glaube, all diese 3 Dinge.
Mhm.
Also Learning ist vielleicht nur ein Synonym zu Heilung.
Mhm.
Es hat mich geheilt, zu kommunizieren und ehrlich zu sein und mir bewusst zu werden, woher ich komme. Das war heilsam.
Ja. Ja, total schön.
Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
Nur eine.
Mhm.
Ja, schon unseren Umgang mit der Natur. Das ist unfassbar despektierlich. Eine extreme Missachtung des Lebens und seiner Formen. Wenn ich etwas ändern könnte, dann das. Da wünsche ich mir Demut und Respekt.
Ja, da bin ich auch total bei dir. Du bist ja auch in ganz vielen Organisationen, ne? Mitglied, habe ich gesehen.
Ja, ich habe den Überblick verloren. Ich weiß nicht, wen ich alles unterstütze.
Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
Ja, schau, da.
Auf dem Sofa.
Ja, nicht nur auf dem Sofa, sondern generell in meinem Zuhause. Und da gehören aber auch mein Sohn und meine Freundin dazu. Also die heile Welt ist bedingt die Anwesenheit der beiden.
Mhm.
Wenn ich ganz alleine bin, dann ist das auch sehr schön und das ist etwas, was ich brauche, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Aber heile Welt ist, wenn sie und oder er auch da sind.
Mhm. Schön, vielen Dank für all die persönlichen Antworten. Und zum Ende würde mich noch interessieren, wie erreichen dich die Menschen am besten oder was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
Ich bin auf Twitter mit dem Namen M. Wolkenbruch, benannt nach der Figur aus meinem Roman. Ich habe auch eine Website, thomasmeier.ch mit Y. Da gibt es einen Mail-Link. Da kann man mit mir in Kontakt treten und ich bin wirklich eigentlich ununterbrochen im Austausch mit Menschen zu diesem Thema und bin sehr offen, was diese Dinge anbelangt, mich auch weiter auszutauschen und weitere Dinge zu erfahren. Und ich freue mich jedes Mal, wenn jemand, obwohl er mich nicht kennt, mir so viel Vertrauen entgegenbringt und sehr persönliche Dinge teilt. Das ist ein schönes Kompliment für mich.
Ja, ich kann euch nochmal allen dieses Buch empfehlen. Wie gesagt, ich war damals total von den Socken gerissen, wie klar und knapp und aufschlussreich so ein Thema behandelt werden kann. Fand das sehr inspirierend und deswegen auch an dieser Stelle ein Riesendankeschön. Und das Buch verlinken wir auch, die Website, Twitter verlinken wir alles in den Shownotes. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, lieber Thomas. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie bitte mit euren Freunden, eurer Familie. Und die letzten Worte gehen an dich.
Ich habe zu danken, liebe Annalena, und allen, die hier jetzt dabei waren, von denen ich jetzt nichts mitbekommen habe. Wie gesagt, es ist mir eine große Ehre, wenn mein Schaffen zu solchem Austausch führt. Das ist noch einmal wirklich das größte Kompliment, das man mir machen kann. Danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören. Denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder eine Nachricht per Instagram und dann wird es vielleicht bald eine Folge zu diesem Thema geben. Danke für dein Sein und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Deine Annalena.